Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da sind wir wieder mit Analysen, Hintergründen und vielen Fragen im frischen Podcast vom Update heute am Montag, den 13. Juli. Wir wollen heute wissen, ob es relevant ist für Ermittlungen, für Polizeiliche, wenn man weiß, ob der Tatverdächtige mit deutschem Pass einen Migrationshintergrund hat.
Es kann im Einzelfall natürlich mal so sein, dass das ein Kriterium ist, was für die Ermittlungen eine wichtige Rolle spielt. Aber grundsätzlich würde ich sagen eher nein. Und deshalb finde ich eine derart systematische Erhebung dieses Kriteriums, wie sie offensichtlich hier erfolgen soll, ungewöhnlich.
Tobias Singelnstein ist das, Kriminologe von der Ruhr-Uni Bochum. Und ich habe mit ihm gesprochen, weil die Polizei in Stuttgart in den Zusammenhängen mit den Krawallen von Stuttgart vor ein paar Wochen genau das eben untersuchen will. Die komplette Einschätzung von ihm dazu in der kommenden halben Stunde. Außerdem geht es um die bescheidene Situation. Wenn ihr euch aussperrt, Schlüsseldienst anrufen kann ja sau teuer werden. Und wenn ihr nicht wisst, dass es auch anders geht, hier ein Tipp vom Profi.
Wenn Sie sagen, die Tür ist zugefallen oder auch Schlüssel steckt von Ihnen, dann sollte Ihnen jeder seriöse Schlüsseldienst ein vernünftiges Angebot machen können.
Das ist Uwe Saffeld, der arbeitet bei einem Schlüsseldienst in Essen. Und es lohnt sich wirklich, denn ein Urteil vom Landgericht München, das besagt jetzt, 863 Euro für einen Schlüsseldienst, das ist kein Wucher. Wie ihr das auf jeden Fall günstiger hinbekommen könnt, wenn ihr mal draußen vor der Tür steht und keinen Schlüssel dabei habt, unser Reporter Stefan Beuting hat die Tipps. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Am Wochenende auf Malle, irgendwo an einem Party-Hotspot an der Playa del Palma, haben sie dann am Ende auch noch Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim gesungen. Wahnsinn. Also, fette Partys am Wochenende. Britische Touristen haben gefeiert, deutsche Touristen haben gefeiert, ohne Abstand, ohne Maske. Und das alles hat eben für ziemlich viel Ärger gesorgt bei den spanischen Medien und natürlich auch bei den Mallorquinern selbst. Heute gilt ab heute auf Mallorca und den anderen Baleareninseln eine Maskenpflicht, auch draußen mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und das wollen wir uns jetzt noch mal genauer angucken. Zusammen mit Oliver Neuroth, das ist unser Korrespondent für Spanien. Oliver, diese Maskenpflicht, ist das jetzt eine direkte Konsequenz aus den Partys am Wochenende oder hat das damit nichts zu tun?
Nein, schon letzte Woche wurde der Plan bekannt, weil es auf den Baleareninseln ein paar Virusausbrüche gab. Die Zahlen der neuen Fälle sind nicht so dramatisch hoch, aber die Inselregierung hat gesagt, wir müssen handeln, wir müssen jetzt handeln, damit es eben nicht wirklich schlimm wird auf unseren Inseln.
Wo müssen die Touristen und auch die Bewohner denn dann jetzt überall Maske tragen und wo gibt's Ausnahmen?
Grundsätzlich gilt, draußen muss die Maske getragen werden, auf Straßen und Plätzen, egal ob der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden kann. Das ist sozusagen die Faustregel. Dann gibt es aber eine lange Liste von Ausnahmen. Die Maskenpflicht gilt nämlich nur in Ortschaften, nicht an Uferpromenaden, nicht am Strand, nicht am Pool, nicht für Sportler und nicht für Menschen mit Atemproblemen. Und gerade wegen des Punkts nur in Ortschaften ist das eher eine Maskenpflicht light, würde ich sagen. Denn wenn man also rausfährt, irgendwie in die Pampa, an einer Strandpromenade, muss man die Maske nicht anziehen.
Okay, also dann auch nochmal die ganzen Ausnahmen merken. Wer kontrolliert das denn überhaupt? Also geht das eigentlich konsequent oder wird es eh schwierig?
Also erstmal gibt es eine Art Eingewöhnungsphase für die Einheimischen und auch die Urlauber auf den Balearen. Bis nächste Woche Montag werden diejenigen, die keine Masken an den Orten tragen, wo es sein soll, nur ermahnt. Ab dem 20. Juli heißt es dann, ein Bußgeld wird fällig und zwar eins von maximal 100 Euro. Es kann also auch geringer ausfallen, liegt dann im Ermessen des Polizisten. Aber die Inselregierung sagt ganz klar, es wird streng kontrolliert werden nach der Eingewöhnungsphase und zwar allgemein alle Corona-Regeln auf den Baleareninseln.
Was sagen denn die Einwohner jetzt eigentlich, dass es wieder eine Verschärfung der Maskenpflicht gibt?
Also die meisten, die wir so gesprochen haben, sind da einigermaßen entspannt. Also so richtige Empörung haben wir da jetzt nicht gehört. Es ist so, dass die Anwohner der Playa de Palma, also der Partyhochburg, eher enttäuscht sind. Denn es gibt da noch so einen Spezialfall. Die Playa de Palma ist ja selbst eine Uferpromenade. Das heißt, da gilt die Maskenpflicht nicht. Und wenn wir uns eben die Szenen vom Wochenende noch mal kurz vor Augen führen, wo ja eben die Meute gefeiert hat, ohne Maske, ohne Abstand, das ohne Maske würde also bleiben. Das heißt also, da ist keine Maske künftig vorgeschrieben. Und deswegen sagen einige Anwohner dieses Gebiets, ja Mensch, das ist eigentlich ein völliger Witz, den wir da mit dieser neuen Regel haben. Denn da, wo es eigentlich sein muss, wo sich Menschen sammeln und wo eben ja Partyexzesse stattfinden, da ist die Verschärfung nicht richtig ausgearbeitet.
Sind denn eigentlich jetzt die Mallorquiner schon wieder schrottgenervt davon, was da jetzt bei den Touristen abgegangen ist am Wochenende? Also ich stelle mir das gerade vor, ich glaube, ich würde verzweifeln irgendwie als Einwohner.
Also die Anwohner dieses Bereichs, die sind wirklich verzweifelt. Die sagen seit Jahren, das ist furchtbar, was hier stattfindet im Sommer. Und es ist jetzt noch mal mehr furchtbar, dass das stattfindet in Corona-Zeiten. Also dass wir im Prinzip eine Kopie haben von 2018, 19, aber jetzt eigentlich das erst recht nicht stattfinden darf. Wegen der Verbreitung des Virus eben. Und deswegen sind die Anwohner der Playa de Palma wirklich genervt. Ich glaube so allgemein auf der Insel ist jetzt keine große Wut gegen Deutsche zu spüren, weil natürlich die meisten sich schon dessen bewusst sind, dass es ein kleiner Teil ist der Urlauber, die so Radau machen und dass die Insel natürlich gut vom Tourismus lebt, gut von den Deutschen lebt. Also da ist, glaube ich, jetzt kein deutschen Hass zu spüren. Ich hoffe es zumindest nicht.
Was glaubst du denn eigentlich, wenn es jetzt wieder eine Maskenpflicht gibt, wird das auch einige Touristen vielleicht davon abhalten, jetzt nach Mallorca oder nach Ibiza zu reisen?
Also Reiseveranstalter sprechen von Stornierungen, die es gegeben haben soll in den letzten Tagen, aber sie sagen nicht dazu, wie viele es wirklich sind, also ob es jetzt 5 von 1000 Reisen sind, die abgesagt wurden oder 800 von 1000. Also wir wissen nicht, wie heiß dieses Thema Stornierungen jetzt ist. Ich glaube, so ein paar partywütige Urlauber wird es schon abhalten, nach Mallorca oder Ibiza zu fliegen, wenn sie jetzt wissen, okay, nachts um 3 auf der Schinkenstraße zum Beispiel an der Playa del Palma muss ich jetzt mit Maske rumlaufen. Das ist halt nicht so sexy. Und ich denke schon, dass da einige dieser Klientel denken werden, na gut, okay, dann machen wir das vielleicht besser nicht. Der normale Urlauber, in Anführungszeichen, der jetzt wirklich Strand haben möchte, vielleicht ein bisschen in der Stadt schlendern möchte. Ich glaube nicht, dass sich der wirklich abschrecken lässt von diesen neuen Regeln.
Oliver, danke dir, dass du uns hier auf den Stand gebracht hast. Also, es gilt ab heute eine verschärfte Maskenpflicht, unter anderem auf Mallorca. Und Oliver Neuroth, unser Korrespondent für Spanien, hat es euch nochmal erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So ein Peace-Zeichen auf Fotos, ne? Haben wir alle schon gemacht. Also Victory, klick, 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 Foto gemacht, alle freuen sich. Beatrice Egli, die kennt ihr vielleicht, die Schlagersängerin, hat auch irgendwann mal DSDS gewonnen. Die hat genauso ein Foto gepostet auf ihrem Insta-Kanal mit Peace-Zeichen. Ja, und ich weiß genau, dass ihr euch jetzt fragt, ja und? Macht die das halt? Mach ich auch. Ja, aber vielleicht ist das gar nicht mal so clever. Forschende aus Japan sagen nämlich, Vorsicht bei diesem Peace-Zeichen auf Fotos. Caro Bredendieck aus dem Nova-Team hat sich das nochmal genauer angesehen heute. Caro, ganz ehrlich, ich verstehe das Problem nicht so richtig. Also was ist jetzt falsch daran, auf einem Foto das Peace-Zeichen zu machen?
Ja, also Hacker könnten das Foto tatsächlich benutzen, um an deinen Fingerabdruck ranzukommen. Wusste ich vorher auch nicht. Aber ein Forscher vom japanischen Institut für Informatik hat das schon 2017 mal versucht und es geschafft. Also mit einer guten Digitalkamera, wie man sie halt überall kaufen kann. Und es hat sogar dann geklappt, wenn das Foto aus 3 Metern Entfernung gemacht wurde. Und der Fingerabdruck, den er daraus gezogen hat, der war tatsächlich fast 100% identisch mit dem echten.
Okay, ich halte mal schön die Klappe. Ich lehne mich jetzt nicht mehr so weit raus. Krass, aus 3 Metern Entfernung. Und dann hat das noch funktioniert. Bei Beatrice Egli muss man sagen, das Foto hat wirklich auch eine sehr, sehr gute Qualität. Ne? Also das ist ziemlich nah dran. Es ist so ein Selfie und man kann eben mit dem bloßen Auge schon so ein bisschen diese Struktur auf den Finger Gruppen erkennen. Das heißt, mit dem Foto würde das vielleicht auch gehen?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wenn das Foto scharf ist, beziehungsweise die Finger im Fokus der Kamera sind und das Bild hell genug ist, dann ja. Ich habe mit Starbuck gesprochen. Der ist Informatiker und Hacker und Mitglied beim Chaos Computer Club. Die haben schon ein paar Mal so Fingerabdruckaktionen gemacht. 2014 hat er ein Bild genommen von der damaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Das Bild hat ein Fotograf einfach bei der Bundespressekonferenz gemacht. Und Starbuck hat es geschafft, daraus den Fingerabdruck von ihrem Daumen zu ziehen. Also dasselbe, wie die Forscher in Japan gemacht haben und ja, was theoretisch auch mit dem Bild von Beatrice Egli möglich wäre.
Okay, abgesehen davon, dass ich natürlich nicht will, dass irgendwelche Freaky Freaks meinen Fingerabdruck kennen, was könnte denn konkret passieren? Was könnten die denn damit machen?
Ja, wenn Hacker an deinen Fingerabdruck kommen, dann könnten sie damit eine Attrappe bauen, also deinen Fingerabdruck so nachmachen, dass man damit einen Sensor austricksen könnte. Und wenn sie dann an dein Handy kommen, könnten sie das zum Beispiel entsperren und benutzen. Oder falls Ursula von der Leyen ihr Büro mit einem Fingerabdrucksensor gesichert hat, dann könnte man dann theoretisch auch da rein. Das ist aber noch nicht alles, sagt Starbuck vom Chaos Computer Club.
Wenn man halt wirklich große kriminelle Energie hat, könnte man auch versuchen, der Person, der man die Fingerabdrücke geklaut hat, irgendwie eine Straftat unterzuschieben. Also zum Beispiel halt die Fingerabdrücke an einem Tatort hinterlassen.
Puh, also das klingt krass auf der einen Seite. Klar, Straftaten, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Aber ich finde, das klingt doch insgesamt alles erstmal sehr aufwendig, ne? Also wenn mir einer wirklich was Böses will. Aber insgesamt eine unangenehme Vorstellung. Gibt es denn wirklich Fälle, Caro, wo sowas schon passiert ist?
Also ich habe nichts gefunden, bis auf die Aktionen eben von Forschern und Hackern, die damit dabei ja auf Sicherheitslücken aufmerksam machen wollen. Jürgen Schmidt, IT-Sicherheitsexperte bei Heise Online, findet das aber nicht überraschend.
Das ist ein grundsätzliches Problem. Ein Krimineller, der das benutzt, um irgendwo einzubrechen, um irgendein gestohlenes Gerät aufzumachen oder sowas, der wird Ihnen in aller Regel nicht erzählen, wie er das gemacht hat. Also es ist mittlerweile nachgewiesen, dass also diese Technik nicht taugt, um höchsten Sicherheitsansprüchen zu genügen. Das und in welchem Umfang das ausgenutzt wird, kann man im Moment nur vermuten.
Aber dann hat er mich noch auf einen aktuellen Bericht des Forbes-Magazins von heute aufmerksam gemacht. Die berichten, dass in den USA das FBI offenbar den Fototrick nutzt. Die Ermittlungsbehörde soll 500.000 US-Dollar für so eine Software ausgegeben haben, die eben genau das macht. Fotos bei Instagram, Facebook und so weiter scannen und daraus Fingerabdrücke ziehen, um eine riesige Datenbank zu erstellen. Laut Forbes war die Vorgabe allerdings, das nur bei Verdächtigen zu machen, also jetzt nicht random alle Leute auf der Welt abzuscannen.
Trotzdem irgendwie unheimlich. Ja, was lernen wir daraus, Caro? Kein Peace-Zeichen mehr auf Fotos machen. Fällt uns beiden natürlich total schwer, ne?
Mega schwer.
Und ab jetzt wir zwei nur noch mit Handschuhen auf den Fotos, oder? Okay, Caro Vredendieck war das für euch. Also Vorsicht beim Peace-Zeichen auf Fotos. Könnte auch mal schief gehen, wie wir gerade erfahren haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ging sehr, sehr schnell am Wochenende, wie immer in Social Media eigentlich. Großer Aufschrei. Die Stuttgarter Nachrichten hatten ja geschrieben, dass die Stuttgarter Polizei im Zusammenhang mit den Krawallen in Stuttgart vor ein paar Wochen eine, in Anführungsstrichen, Stammbaumforschung machen will. Ob Tatverdächtige also mit deutschem Pass einen Migrationshintergrund haben. Was wichtig und was richtig ist in diesem Zusammenhang, dieses Wort, also Stammbaumforschung, ist so nicht gefallen. Trotzdem, und auch das gehört zur Wahrheit, die Polizei in Stuttgart will jetzt bei Standesämtern nachfragen, ob die Familien der Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund haben. Wir haben uns dazu mal eine Einschätzung geholt, und zwar von Tobias Singelnstein, der ist Kriminologe an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Singelnstein, ist das relevant für die Polizeiarbeit, für die Ermittlungen, wenn man weiß, ob es einen oder bei den Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund gibt?
Es kann im Einzelfall natürlich mal so sein, dass das ein Kriterium ist, was für die Ermittlungen eine wichtige Rolle spielt. Aber grundsätzlich würde ich sagen eher nein. Und deshalb finde ich eine derart systematische Erhebung dieses Kriteriums, wie sie offensichtlich hier erfolgen soll, ungewöhnlich.
Aber warum ist es nicht relevant?
Wir müssen differenzieren zwischen Erwachsenenstrafrecht und zwischen dem Jugendstrafrecht. Im Erwachsenenstrafrecht gucken wir uns zunächst mal die Handlung an, also die Tat, was ist da passiert, und bewerten diese rechtlich. Und die Person, die die Tat begangen hat, die spielt auch für bestimmte Aspekte eine Rolle, für die Strafzumessung, vielleicht im Fall von psychischen Erkrankungen, für die Schuldfähigkeit. Aber erstmal für die Beurteilung der Tat selber spielt die Person selbst gar nicht so eine große Rolle. Im Jugendstrafrecht, und das ist ja hier im Fall von Stuttgart in vielen Fällen geht, wo es also um Jugendliche oder Heranwachsende geht, ist das ein bisschen anders. Das Jugendstrafrecht ist ganz vom Erziehungsgedanken geprägt und geleitet. Das heißt, es geht eigentlich hier darum, eher sich Rechtsfolgen, sich Maßnahmen zu überlegen, die erzieherisch wirken. Und wenn man solche erzieherisch wirkenden Rechtsfolgen einsetzt, dann muss man natürlich erstmal wissen, was hat man da für eine Person vor sich? Wie ist die aufgewachsen? Wie lebt die? Und was sind vielleicht auch erzieherische Defizite, die man mit solchen jugendstrafrechtlichen Rechtsfolgen eben bearbeiten kann. Und deshalb ist es im Jugendstrafrecht schon so, dass auch das Gesetz eine sehr umfassende Ermittlung bezüglich der Personen und der Lebensumstände vorsieht, die es da gibt. Und die müssen dann eben ermittelt werden. Aber auch da stellt sich ja dann die Frage, inwiefern kann denn überhaupt ein Migrationshintergrund, eine Herkunft oder die Staatsangehörigkeit ein Aspekt sein, der dabei eine zentrale Rolle spielt.
Lassen Sie uns noch mal gucken darauf, was der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Armin Schuster gesagt hat, und zwar in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sagt, dass solche soziologischen Täteranalysen nach solchen Exzessen zum Standard gehören und dass das helfe, um Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Wie sehen Sie das? Stimmt das? Ist das tatsächlich sinnvoll für Präventionsmaßnahmen?
Na gut, ich glaube, man muss jetzt hier verschiedene Dinge auseinanderhalten. Wir reden im Augenblick ja erstmal über die Ermittlungen in Strafverfahren, in Jugendstrafverfahren, für die diese Regelung der Paragraphen 43 JGG gilt. Und da geht es erstmal nur darum, die Tat zu ermitteln, die Lebensumstände der Person zu ermitteln. Und da geht es noch nicht darum, diese Gesamtsituation umfassend zu erheben. Natürlich kann sich die Politik und ein Stück weit auch die Polizei überlegen, ob sie darüber hinaus Untersuchungen anstellen, was die gesellschaftlichen Hintergründe sind, die dazu geführt haben, dass es zu diesen Auseinandersetzungen, zu diesen Taten da gekommen ist. Das sind dann aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Und in beiden Fällen würde ich auch sagen, stellt sich ja die Frage, welche Informationen will man eigentlich erlangen, wenn man systematisch untersucht, ob Beschuldigte in diesen Kontexten jetzt einen Migrationshintergrund haben oder nicht? Weil der Migrationshintergrund selber, der sagt uns ja über die Straffälligkeit überhaupt nichts aus. Ja, und deshalb ist das aus meiner Sicht erstmal ein Kriterium, was für Ermittlungen in solchen Kontexten eigentlich nicht weiterführt.
Aber welche Informationen will man denn damit bekommen, wenn Sie es gerade jetzt schon selber ansprechen?
Das ist aus meiner Sicht genau die spannende Frage. Und diese Frage lässt die Polizei Stuttgart ja relativ unbeantwortet. Also sie sagen jetzt ganz allgemein, dass das halt die allgemeine Ermittlung in solchen Fällen sei, wo eben die Lebensumstände der Beschuldigten erhoben werden. Und da würde ich sagen, das ist aus meiner Sicht nicht so. Also diese Lebensumstände müssen zwar erhoben werden, aber der Migrationshintergrund oder eine Einwanderungsgeschichte der Eltern von Beschuldigten, die kann vielleicht im Einzelfall dazugehören, wenn sie sich auf die Lebensumstände auswirkt. Aber das ist kein Kriterium, was generell erhoben wird und werden sollte.
Gibt es denn bessere oder andere Kriterien, also bessere Methoden als die ethnische Herkunft?
Ja, selbstverständlich. Und genau da sind wir eigentlich wieder beim Punkt Lebensumstände. Mhm. Normalerweise würde in solchen Fällen im Jugendstrafverfahren ja die Polizei oder noch besser die Jugendgerichtshilfe mit den Jugendlichen sprechen, mit den erziehungsberechtigten gesetzlichen Vertretern sprechen, und zwar über die Lebensumstände, ja, also über die Umstände, von denen wir wirklich wissen, dass sie unter Umständen Einfluss haben auf Straffälligkeit, das heißt Alter, Entwicklung, Bildungshintergrund, all diese Fragen, die müssen erhoben werden, die müssen im Zentrum stehen. Und das tut man idealerweise, indem man mit den Personen selber, mit ihren sozialen Bezugspersonen spricht. Aber dass man jetzt isoliert zu Standesämtern hingeht, um eine einzelne Information über einen möglichen Migrationshintergrund von Beschuldigten zu erheben, das erscheint mir doch sehr ungewöhnlich.
Also im Endeffekt reicht es nicht, diesen einzelnen Punkt abzufragen, sondern man braucht im Endeffekt das große Ganze, damit sich die Puzzlesteine irgendwie zusammenfügen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, es geht im Jugendstrafverfahren immer darum, eine Gesamtschau herzustellen, dass man ein möglichst umfassendes Bild von dem Jugendlichen hat, dass der Richter, die Richterin sich möglichst umfassendes Bild bilden kann von dem Jugendlichen, der Jugendlichen, die er da vor sich hat, um dann eine möglichst optimale, auf den Jugendlichen abgestimmte Entscheidung zu treffen. Aber dann kommt es eben halt auch auf die Faktoren an, die sich tatsächlich auf Straffälligkeit auswirken können. Und das ist eben nicht der Migrationshintergrund oder die Staatsangehörigkeit, sondern das sind eben die Lebensumstände, die sozialen Aspekte.
Die systematische Erhebung des Merkmals Migrationshintergrund ist ungewöhnlich, so ordnet Tobias Singelnstein das ein, was die Stuttgarter Polizei vorhat, nämlich zu gucken, ob die Tatverdächtigen der Krawalle in Stuttgart einen Migrationshintergrund haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst 4, dann 2 und jetzt nur noch ein einziger. Und der könnte entscheiden, ob hunderttausende Menschen sterben. Das klingt brutal und das ist es auch für Teile von Syrien. Nach harten Verhandlungen mit Russland und dem Veto von China ist jetzt klar, wie Hilfslieferungen in den Nordwesten nach Syrien kommen sollen. Und zwar über einen einzigen Grenzübergang. Der deutsche Botschafter bei der UN, Christoph Heusgen, hat dafür klare Worte gefunden.
When you report home,
sagt euren Regierungen, dass der deutsche Botschafter fragt, ob die Leute, die die Anweisung dafür gegeben haben, 500.000 Kindern die Hilfe zu entziehen, morgen noch in den Spiegel gucken können.
Über diese Äußerung wiederum hat sich dann Russland geärgert. Wer verfolgt welche Interessen in dieser Entscheidung? Das wollen wir genauer wissen und deswegen spreche ich drüber mit der Journalistin und Syrienkennerin Christine Hellberg. Frau Hellberg, warum macht Russland das? Also welche Strategie verfolgt Putin mit dieser Reduzierung von grenzüberschreitender Hilfe?
Russland möchte, dass die humanitäre Hilfe komplett vom Regime in Damaskus verteilt wird und sagt, die Lage hat sich geändert. 2014 wurden erstmals Grenzübergänge in Rebellengebiete geöffnet. Das heißt, die UN konnten eben ohne Zustimmung des Regimes auch in diejenigen Gebiete Hilfslieferungen schicken, die eben nicht vom Regime kontrolliert waren. Da das immer weniger geworden sind, sagt Russland, die Souveränität Syriens muss gewahrt bleiben. Diese Regierung ist die legitime Regierung und die muss das doch verteilen. Und dahinter ist die Strategie natürlich, dass wenn Assad erstmal die humanitäre Hilfe verteilt, wird er auch der Ansprechpartner sein für den Wiederaufbau. Und das ist natürlich das langfristige Ziel, dass Assad wieder ein ganz normales Mitglied der internationalen Gemeinschaft wird und der Westen irgendwann seine Beziehungen normalisiert und dann den Wiederaufbau finanziert, von dem im Übrigen auch russische Firmen sehr profitieren werden.
Russland glaubt ja auch, dass diese Hilfe an sogenannte Terroristen gehen würde. Wie schätzen Sie das ein?
Die Provinz Idlib im Nordwesten, also das Gebiet, um das es gerade geht, wird fast komplett militärisch kontrolliert von Hayat Tahrir al-Sham, HTS. So heißen die. Das ist eine dschihadistische Gruppe. Das ist richtig. Das ist ein Verband von verschiedenen islamistischen Gruppen. Das sind Hardliner und unter dieser Gruppe leiden auch die Zivilisten in der Region. Das ist richtig. Aber dieses Terrorismusargument kennen wir seit Jahren. Und der Kampf, den Russland dort mit Assad führen, das ist eben kein Kampf gegen Terroristen. Das sehen wir auch an der Art der Kriegführung, die ja vor allem zivile Ziele angreift und eigentlich dazu dient, die Zivilisten in dieser Region zu demoralisieren, zu vertreiben und sie eigentlich in die Unterwerfung zu zwingen. Und das ist eben auch mit humanitärer Hilfe möglich und deswegen diese Strategie.
Vielleicht sprechen wir nicht nur über die Menschen, sondern hören vielleicht auch einmal jemanden, und zwar einen syrischen Geflüchteten aus der Region.
Das russische Vetorecht führt dazu, dass wir verhungern und dass wir gedemütigt und getötet werden. Wir appellieren an die Vereinten Nationen und an alle ehrenwerten und freien Menschen. Betrachtet Russlands Veto als eine Entscheidung, die darauf abzielt, unser Volk und unsere Kinder zu töten.
Das klingt jetzt tatsächlich in der Aussage sehr, sehr drastisch. Wie ist denn die derzeitige Situation in der Region?
In Idlib leben zur Hälfte Binnenvertriebene. Das sind Menschen, die in den vergangenen Jahren dort als letzten Zufluchtsort hingegangen sind, weil ihre Gebiete eben schon vom Regime zurückerobert wurden. Das sind also 1,5 Millionen Menschen, die eben nicht unter Assad leben können. Und von denen sind die meisten an die türkische Grenze geflohen, auch durch die Luftangriffe der letzten Monate, also des letzten Jahres bis März. Seit März gilt eine Waffenruhe. Und da sitzen nun Hunderttausende entlang der türkischen Grenze in Camps, die zum Teil die Größe einer mittleren Kleinstadt haben, aber auch in ganz provisorischen Unterkünften, in halb zerstörten Gebäuden sitzen die, in Olivenhain, manche immer noch unter freiem Himmel. Und es fehlt an allem. Es fehlt an Nahrungsmitteln, es fehlt an medizinischer Hilfe. Die Menschen sind mangelernährt. Es gibt sehr viele Kinder, die jetzt unterernährt sind. Die UN sagen, dass 3 von 10 Kindern unter 5 unterentwickelt sind. Das heißt, die Lage ist ohnehin schon katastrophal, die medizinische Versorgung ohnehin. Es gibt die ersten Corona-Fälle. Seit ein paar Tagen hat sich ausgerechnet ein Arzt infiziert, 2 weitere Kollegen, jetzt auch eine Krankenschwester. Das heißt, wenn Corona natürlich diese Region erreicht mit dieser wirklich sehr rudimentären medizinischen Versorgung, dann befürchten eben Experten, Gesundheitsexperten, das Schlimmste für dieses Gebiet.
Frau Herberg, danke Ihnen für diese Hintergründe und für die aktuellen Infos zur Lage in Syrien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss euch gleich mal kurz alleine lassen. Dauert aber nicht lange. Aber ihr müsst das hören, was passiert, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also pass auf. Wenn die Tür zufällt, ne? So, jetzt gehe ich kurz weg, damit ihr die Tür zufallen hört. Pass mal auf, jetzt zack, bumm. Ja, die Tür war zu, hoffe ich zumindest. Also, wenn die Tür zufällt und der Schlüssel steckt, dann wisst ihr, was passiert, ne? Ihr fangt an zu schreien, scheiße, 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 weil ihr habt euch ausgesperrt. Dann das große Stöhnen, weil ihr wisst, ihr müsst den Schlüsseldienst anrufen. Und die Schlüsseldienste, die sind in der Regel echt unverschämt teuer. So ungefähr mit der Tür zu und alles Schlüssel drin und so, ne? Es passiert in München. 2018, Türe zu, Schlüsseldienst kommt, Rechnung 863 Euro. Und das Landgericht München sagt, das ist okay, das ist kein Wucher. Moment mal, 863 Euro, damit jemand die Tür aufmacht? Also warum ist das kein Wucher? Unser Reporter Stefan Beuting hat ein paar Antworten.
Hallo, grüße Sie, Stefan Beuting. Mir ist die Tür zugefallen und ich wollte fragen, ob Sie mir helfen können.
Am Telefon ist ein Mann mit Akzent, der fragt nach meiner Adresse. Und ich erinnere mich an genau so eine Situation vor etwa 8 Jahren. Damals hatten wir uns wirklich ausgesperrt. Das Telefonat lief ganz ähnlich. Dann kam ein Monteur, der war in weniger als einer Minute fertig. Und damals habe ich eine ganz entscheidende Frage vergessen.
Ja, warten Sie, bevor ich meine Adresse gebe, ich habe eine Frage. Wie teuer wird denn das eigentlich?
Schlüsselnotdienste und Wucher, das gehört zusammen. Obwohl seit Jahren bekannt, fallen Verbraucher immer wieder darauf herein.
Ich meine, diese Sachen, was ich hier gerade erzähle, die werden hier ständig in der Presse erzählt.
Uwe Saarfeld, Schlüsselnotdienst und Sicherheitstechnik Essen.
Ich selber, ich habe über 20 Mal fürs Fernsehen gearbeitet. Ich erzähle es ja auch immer wieder und immer wieder.
Entweder sind die Notdienste so raffiniert oder die Verbraucher nicht ganz so smart. Denn obwohl das seit Jahren bekannt ist...
Ja, das ist immer noch eigentlich unverändert. Da hat sich nichts getan, die ganzen Jahre nicht.
Saarfeld kennt die kriminellen Machenschaften in der Branche, die Geschichten von bandenmäßigem Betrug im großen Stile. Wer als Kundin oder Kunde in dieses Geschäftsmodell gerät, hat vor einigen Jahren bis zu 700 Euro gezahlt. Michaela Neueder, Expertin für Betrugssachen bei der Münchner Polizei, hat in jüngerer Zeit exorbitante Steigerungen beobachtet. Neueste Fälle erreichen die 1.000-Euro-Marke, erzählt sie in der Süddeutschen Zeitung. Trotzdem scheinen die Gerichte in vielen Fällen zögerlich zu sein, die hohen Preise als Wucher anzuerkennen.
Selbst in dem Fall sagt das Gericht meistens, das ist hier eine Lappalie.
Das Entscheidende daran, auf die kriminelle Energie der Täter habe ich keinen Einfluss. Auf die Urteile der Gerichte auch nicht. Das ist zwar traurig, sagt Saarfeld, aber wuschig macht ihn, wenn sich Kunden so dämlich verhalten wie ich vor 8 Jahren.
Wie Sie hören, rege ich mich selber gerade wieder auf, wenn mir dann alles durch den Kopf geht.
Verständlich, weil es einfache Tipps gibt, mit denen ich mich vor Betrug schützen kann. Erstens die Nummer.
Also ich warne immer davor, eigentlich 0800er Nummern zu wählen. Das ist heißt immer kostenfrei anrufen. Wer hat denn heute generell noch Kosten für einen Anruf? So, wenn ich irgendwo anrufe, jeder hat heute eine Flatrate oder irgendwas, dann sind keine Kosten.
Die 0800er oder 0190er Nummern, die ich angerufen habe, die führen oft in eine Zentrale. Allerdings auch Nummern mit Ortsvorwahl werden aufgekauft. Saarfelds Tipp, nur Schlüsselnotdienste buchen, bei denen du weißt, dass sie bei dir im Ort sind. Zweiter Tipp, am Telefon direkt nach dem Preis fragen.
Wenn Sie sagen, die Tür ist zugefallen oder auch Schlüssel steckt von Ihnen, dann sollte Ihnen jeder seriöse Schlüsseldienst ein vernünftiges Angebot machen können.
Bei meinen Testanrufen versuche ich genau das.
Gibt es dann vielleicht auch so einen Höchstpreis, der da nicht überschritten wird?
Der Mann am anderen Ende weicht aus, sagt, der Monteur vor Ort würde das machen.
Das ist eine ganz einfache Wohnungstür.
Ich erfahre nichts, keine Chance. Bei Uwe Saarfeld genügt ein Blick auf die Homepage.
Ganz transparent. So, ich habe da stehen, wir nehmen 75 Euro tagsüber, normal. Bruttopreis ist klar, also inklusive Steuern, Anfahrt, alles.
Uwe Saarfeld, zweiter Rat, einfach mal ins Impressum der Seite schauen. Wo ist überhaupt der Sitz? Mache ich und erlebe eine Überraschung bei der 0800er Nummer. Dahinter liegt eine Mailadresse mit dem Kürzel UKR. Alles in Kyrillisch.
Alles klar. Sagt genug aus. Ne?
Die Adresse führt in die Ukraine, nach Charkow.
Und da könnt ihr klagen, wie sie wollen, da tut sich nichts.
Vor 8 Jahren haben wir über 200 Euro bezahlt, um wieder reinzukommen. Aufwand geschätzt 30 Sekunden. Mit Saarfelds Tipps wäre das nicht passiert. Und sein dritter Rat ist der wohl kostensparendste. Einfach heute noch beim Schlüsseldienst in der Nähe den Preis anfragen, die Nummer einspeichern oder gleich Schlüssel nachmachen lassen und beim Nachbarn hinterlegen. Günstiger als jeder Notdienst. Wichtig ist, das nicht morgen oder übermorgen zu machen, sondern jetzt zu tun, bevor es wieder Klick macht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.